Click and Rush, Episode 38. Ich bin @UliHebel auf Instagram, auf X und auf Blue Sky. Seht ihr, wenn ich alleine bin, dann kriege ich das hin. Es muss also an dem Kollegen liegen, der heute nicht da ist, weil der in Hamburg Rondo TV vertritt. Full Disclosure, ich kann nicht mit dabei sein, ich kann auch nicht in Madrid sein für die Champions League. Der Grund ist ein sehr erfreulicher, also keineswegs ein betrüblicher, ein privater Grund. Und das kann ich euch ja sagen. Wir sind ja unter uns hier, also Full Disclosure. Ich erwarte eigentlich minütlich das zweite Kind und deshalb kann ich jetzt keine Unternehmungen wie Hamburg oder so irgendwas machen. Das war eigentlich der Plan, dass wir das dann zusammen aufnehmen würden im Hotel, wenn es denn soweit wäre, oder aber uns zusammenschalten etc. etc. Weil ich aber nicht warten kann und auch nicht möchte, ehrlicherweise, habe ich mich jetzt hier in der Ausnahmesituation, die bei mir zu Hause herrscht, gerade ins Kinderzimmer meiner Tochter verzogen. Ich werde den Screenshot, ich werde jetzt nicht das ganze Zimmer zeigen, keine Angst, aber den Screenshot, wo ich mich hier einquartiere, werde ich euch zeigen. Ich sitze auf dem Stuhl der Puppenküche. Das heißt, ich hoffe, dass es auch soundtechnisch einigermaßen so geht. Und Full Disclosure Nummer 2, ich habe was ganz anderes vorgehabt eigentlich in diesem Podcast, aber kurz bevor ich aufnehme, am Montagabend hat West Ham United die Bombe gedroppt, nämlich, dass David Moyes den auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Mutual Consent hieß es, also quasi eine gemeinsame Entscheidung, die man getroffen hatte. Wir haben ja vor 2 Wochen schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass beim Moyes Angebot wohl vorlag, so hat David Moyes das Ganze gesagt, dass er aber erst, wenn überhaupt, nach der Saison annehmen wollte und hat aber immer davon gesprochen, dass man es gemeinsam entscheiden würde. Was natürlich passiert ist, sind ein paar Ergebnisse, die jetzt nicht so positiv waren seither, wovon ich denke, dass die Katalysator sind für das, was jetzt hier passiert ist. Allen voran logischerweise am Wochenende die 5-0-Niederlage gegen den FC Chelsea, und das ist sicherlich auch Teil der Wahrheit, dass in 2024 das jetzt die 4. richtig schwere Niederlage ist, also mit vielen, vielen Gegentoren, 5+. Und sie insgesamt jetzt bei 70 Gegentreffern stehen. Letzten Sieg gab's bei den Wolves Anfang April, ist also jetzt auch schon wieder über 4 Wochen her, macht im Endeffekt 6 Spiele ohne Sieg in allen Wettbewerben, wobei, das muss man schon so ehrlich sagen, die Statistik ein wenig verfälscht scheint, weil natürlich da Spiele gegen Leverkusen mit dabei waren, die sie natürlich auch nicht gewonnen haben, keine Frage, aber ich glaube, das geht in Ordnung, die in dieser Saison nicht zwingend gewinnen zu müssen. Und wir haben ja hier mehrfach schon davon berichtet, das ist ja jetzt auch ans Tageslicht gekommen. Ich habe tatsächlich das Gespräch selbst nicht mehr suchen können. Das hat einfach in der Zeit jetzt nicht geklappt und aus besagten Gründen kann ich jetzt auch nicht alles ewig rausziehen. Es gibt Berichte, die nach außen gedrungen sind, dass Tim Steit ein Kabinenverbot habe, weil er sich hinter dem Rücken von David Moyes mit anderen Trainern getroffen hat, was, das steht in Klammern, sein Job ist, Klammer zu, und trotzdem natürlich nicht gut ankommt bei David Moyes. Und deshalb haben die beiden das ohnehin schon schwierige Verhältnis. Und ich weiß, da hat mir einer geschrieben, der hier wahrscheinlich auch nicht zuhört, weil er nicht mein allergrößter Fan ist. Trotzdem liebe Grüße, gesagt, das ist kompletter Schwachsinn, das stimmt alles nicht, stimmt halt doch, ist halt einfach so. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist jetzt nicht besser geworden dadurch. Und jetzt vielleicht mal zum Grundsatz der Entscheidung als solche. Wir haben ja hier in dem Podcast die ganze Zeit über propagiert, es muss irgendwann eine Entscheidung geben, dass die jetzt bei einem inzwischen 61-jährigen David Moyes mit der Art und Weise des Fußballs, ich will nicht sagen gegen ihn ausfällt, aber vielleicht nicht so für ihn ausfällt, wie er sich das gewünscht hätte. Das mag ich sogar einigermaßen nachvollziehen. Und ich bin jetzt froh darüber, ehrlich gesagt, dass der Zeitpunkt, der hätte eigentlich, wenn sogar, finde ich, noch früher da sein müssen. Vielleicht hat man aber auch bei West Ham wirklich gedacht, jetzt warten wir halt mal ab, weil man ihn wirklich haben wollte. Und jetzt haben sich die Dinge halt so verändert, wie sie sich verändern. Und man möchte dann ja auch irgendwann mal eine Art von Planungssicherheit haben. Neuer Coach, Kaderplanung, und es gibt einiges zu tun in dem Kader. Könnte ich mir jetzt also so denken, dass das der Grund dafür ist. Ich habe gesagt, und dabei bleibe ich auch, ich habe mir gewünscht, dass David Moyes einen Abschied mit Klasse bekommt. Den hat er nämlich, glaube ich, verdient. Denn ich alles, was ich über David Moyes gehört habe, ist, dass er ein klasse Mensch ist. Über den Fußballmanager kann man denken, was man will. Da habt ihr vielleicht hier in diesem Feed, wenn nicht, dann hört er mal gerne zurück. Haben wir mit Jan Kirchhoff drüber gesprochen, der in Sunderland unter ihm gespielt hat, aber hat jetzt nie über den Menschen geschimpft als solches, sondern hat eher immer gesagt, das war jetzt nicht der allerbeste Manager, den er jemals hatte. Fair enough. Aber, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, auch in der zweiten Amtszeit oder vor allen Dingen in der zweiten Amtszeit ist das der beste Manager der Moderne bei West Ham. Und ich weiß, dieser Verein, der verfügt über eine wahnsinnige Geschichte. Das ist ja auch genau das, was immer so ein Spagat oftmals verursacht, dass das eigentlich ein East End Working Class Club ist und die wollen aber oben ran und dürfen sich dabei aber nicht selbst vergleichgültigen. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich der, also nicht wie Hertha, sondern das ist wirklich der Big City Club, den die gerne sein würden. Und David Moyes war derjenige, der aus einem Abstiegskandidaten einen permanenten Europapokalteilnehmer und sogar Sieger gemacht hat. Und das wird ihm, glaube ich, niemand vergessen, was die Fans betrifft, und sollte auch niemand vergessen, was ansonsten da gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit David Moyes Trainerkarriere weitergeht, ob er aufhören will oder ob er weitermacht oder wie auch immer. Das wird er uns dann sicherlich alles irgendwann mal mitteilen. Da wird er jetzt danach gefragt werden. Aber das ist schon eine Leistung gewesen von ihm, diesen Club transformiert zu haben. Und deshalb würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass das dann das Ende einer Ära sein wird. Das war in der Art und Weise spielerisch einfach. Das waren Flanken, das waren Konter. Das war das Team, das, glaube ich, am wenigsten sich darauf eingestellt hat, dass es einfach ein gewisses Pressing braucht in dieser Liga, um einfach Teams auch zu schaden, um vielleicht noch hier und da auch nochmal einen schärferen Umschaltansatz, um das, was sie ja regelmäßig gemacht haben, auch in dieser Saison zu machen, wieder die Großen regelmäßig zu ärgern. Und gegen die Kleinen haben sie es dann ja oftmals trotz der Qualität nicht so auf den Platz gebracht. Wenn jetzt aus einem arbeitenden Team, das eigentlich zuallererst über die Organisation gekommen ist, auch noch ein defensiv schwaches geworden ist, dann könnte man natürlich in die Richtung argumentieren, dass man sagt, naja gut, dann reicht uns das einfach nicht. Man könnte aber natürlich auch sagen, dass sie eigentlich bis vor, realistisch betrachtet, 3 Wochen, 2 Wochen vielleicht sogar, wieder voll dabei waren im Kampf um die europäischen Plätze. Natürlich, je nachdem, wie der Abgleich mit der Bundesliga ausgegangen wäre, Champions League wären ja sogar noch Nachrücker, wären sie noch mehr drin gewesen. Und noch das darf man nicht vergessen, zum 3. Mal in Folge unter den letzten 8 in einem europäischen Wettbewerb gewesen, diesmal sogar in der Europa League. Das heißt, das war keine Scheitsaison von David Moyes und West Ham. Das war nur eine, die hätte optimaler laufen können, glaube ich. Und der Grund ist eben der, und das tippe ich, ist dann die Idee, dass man das Gefühl hat, man möchte jetzt, wenn andere Vereine große Schritte machen, sich verändern, diesen Schritt auch machen und eben nicht mehr defensiv liegen, passiv spielen und langweilig sein, sondern etwas mehr, wie soll man sagen, Unterhaltungsfaktor auch reinbringen, ehrlich gesagt. Und auch das ist ja Teil der Wahrheit, ne? Dieses Team hat im Schnitt die zweitälteste Startformation, das habe ich mir jetzt gerade nochmal angeschaut, das ist auch bis heute so. Das ist ein überaltertes Team, da gibt's auslaufende Verträge, das ist ein recht kleiner Kader, das haben wir ja eigentlich jetzt all die Jahre immer erzählt, dass sie grundsätzlich was machen müssten, also sich auf vielen verschiedenen Positionen vertiefen müssten, allen voran natürlich zum Beispiel auf der Stürmerposition, und dann kommt halt im Januar dazu, und das muss man schon auch nochmal ehrlich sagen, da gibt man dann, warum auch immer, Thilo Kehrer, Said Benrahma und Pablo Fornals vor allen Dingen weg, ja, und das bei dieser Anzahl an zu absolvierenden Pflichtspielen, das fand ich schon sehr erstaunlich, und der einzige Zugang, den man bekommen hat, ist Calvin Phillips, der ehrlicherweise ja eine Subtraktion war als eine Addition, der auch, glaube ich, nicht da bleiben wird. Und es ist leider oft so im Januar, dass sie komische Entscheidungen treffen, wieder keinen Offensiven geholt haben. Aber es macht natürlich dieses erneute Update jetzt nicht ganz so leicht. Und ich könnte mir denken, dass man sich da mal überlegt hat, ist denn David Moyes der Richtige dafür? Mit dem Grund, jetzt gibt er zu, ne, dass er sich mit den Scouting-Plattformen nicht so gern beschäftigt, dass er YouTube gar nicht kannte, als natürlich jetzt nicht, ist uns allen klar, sollte jetzt nicht das Nummer 1 Tool sein fürs Scouten, aber hier und da kann man sicherlich auch mal was darüber machen. Und das, glaube ich, führt dazu, dass man sagt, okay, der ist jetzt 61, wir gehen jetzt einigermaßen im Frieden auseinander. Und können uns in die Augen gucken, zum zweiten Mal ja schon, dann einfach den Vertrag nicht verlängern. Vielleicht kommt er ein drittes Mal nochmal zurück, glaube ich aber tatsächlich erstmal nicht, sondern ich habe schon das Gefühl, dass die wirklich, wirklich mit diesem Kader, der ja durchaus schon auch ein paar interessante Leute hat, also junge interessante Leute, das Ganze dann einfach in eine neue Richtung zu legen. Und sie haben ja mit Kudus jemanden, glaube ich, mit dem man unbedingt arbeiten muss. Sie haben Paquetá, wenn er bleibt, oder sie kriegen das Geld dafür, könnten das dann reinvestieren. Sie haben, glaube ich, in Edson Álvarez jemanden rausgearbeitet, der da ist. Ich würde sagen, dass James Ward-Prowse Teil der Lösung ist, nicht Teil des Problems, auch wenn er jetzt zuletzt nicht mehr gespielt hat. Es gab ein paar Spieler unter Moyes, die hat ja er auch identifiziert, eingebaut, die auch zum Teil wieder erstarkt sind, wie zum Beispiel Wladimir Zufall, der jetzt natürlich auch wieder mit einer gewissen zunehmenden Müdigkeit, und das war immer ein Problem bei West Ham, auch wieder leicht an Form verloren hat. Soucek insgesamt, glaube ich, hat nochmal wieder einen Schritt zurück zur alten Stärke gemacht sozusagen. Und Tim Steiten ist ja unter anderem deshalb verpflichtet worden, weil halt vormals auch ein paar Deals aufgrund von schwacher Verhandlungsführung, das ist ja in allererster Linie seine Aufgabe, der technische Bereich als Technical Director, nicht geklappt haben, weil große Deals durchgefallen sind, weil teilweise auch große Deals nicht funktioniert haben. Auch das muss man ja sagen, wenn West Ham in den vergangenen Jahren transferiert hat, dann war das nie so, dass sie komplett jedes Jahr gesagt hätten, nee, wir geben jetzt das Geld nicht aus. Die haben es probiert mit Philippe Andersen, der mal im FA Cup funktioniert hat für ein Spiel, glaube ich. Ansonsten war das jetzt eher nicht so gut. Skamaka ansatzweise hat man aber auch relativ schnell aufgegeben. Glaube, hat sich auch nicht so wohl gefühlt. Und es ist, glaube ich, eh noch ein Problem bei dem per se, dass der einfach manchmal gut ist und manchmal einfach gar nicht ist. Allaire als Beispiel nur, um die jetzt mal zu nennen. Aber wie schon gesagt, es sind auch ein paar Leute drin. Paquetá, Kudus, Jared Bowen, logischerweise, der eine brutal starke Saison wieder spielt, der wahrscheinlich auch sowas wie der Einzige ist, der sich gewehrt hat. Aber es muss halt eben auch was passieren. Ogbonna kann jetzt, also soll ja eigentlich schon seit 3 Jahren abgelöst werden, es kann nicht weitergehen. Mit dem muss jetzt dann irgendwann mal overruled werden, wird ja wahrscheinlich auch nicht verlängert. Alles, was ich zumindest gehört habe, ist das der Fall. Und dann gibt's natürlich das gleiche, die gleiche Problematik bei Antonio, dessen Oberschenkel zwar einigermaßen hält, aber das darf ja alles nicht der Sinn und Zweck der ganzen Sache sein. Soweit also zu meinem Verständnis für die Entscheidung, die, glaube ich, nicht gemeinsam getroffen worden ist, außer es war so, dass David Moyes gesagt hat, also wir finden den einen Nenner, dass wenn ihr hier nicht bis Saisonende warten könnt und nicht schätzen lernt, was ich für euch getan habe und den Verein, dann habt mich halt gerne. So, das könnte ich mir vorstellen. Und dann wird Steiten gesagt haben, jo, sehe ich auch so, sind wir uns ja einig. Also vielleicht haben sie sogar gar nicht gelogen. Und also das ist das eine, dass ich das einigermaßen auch nach jetzt so wie einfach, das war ja immer die Problematik, sind wir mal ehrlich, bei West Ham, dass ich das Gefühl hatte, das könnte sich so verhalten, weil die Saison ja eigentlich schon nach 34 Spieltagen so gut wie zu Ende war, und dann kamen diese, auch inzwischen ja eingeräumt von Ruben Amorim, diese unguten Gespräche, was den Zeitpunkt betrifft, und die haben alles Negative eher nochmal rausgekehrt, weil vom Positiven ja nichts mehr da war, also die Saisonziele waren ja weg. Und deswegen habe ich gesagt, ich glaube, man braucht da recht schnell Klarheit, die gibt es jetzt, dass diese Klarheit so ausfällt, wie sie ausfällt, nochmal in aller Deutlichkeit, das kann ich sogar nachvollziehen. Jetzt kommen wir aber zu der B-Seite der Sache. Und die ist ja, dass man hört, dass West Ham United sich einig sei mit Julian Lopetegui, der für West Ham, auch das ist im Übrigen, also ich meine, wisst ihr auch, ne, im Fußball ist nicht immer alles so, dass der, wir rufen zwei Leute an bei Julian Lopetegui und sagen, hallo, ich bin Max Eberl und hallo, ich bin Tim Steiten, würdest du es machen? Und dann sagt er, ja, bei West Ham und nein zu Bayern, so läuft's ja nicht, sondern da werden Gespräche schon sicherlich vorangetrieben worden sein, da wird's vielleicht auch nur eine lose Anfrage gegeben haben von den Bayern zu Lopetegui, vielleicht hat der sich auch oder sein Management ihn in Position gebracht, vielleicht gab's auch nur Gespräche mit dem Management, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist auch nicht mein Business. Jedenfalls pfeifen das die Spatzen von den Dächern des London Stadiums, dass es Julian Lopetegui werden soll bei West Ham United, der jetzt eine Saison lang nicht trainiert hat und vormals bei den Wolves war und da schon eine sehr gute halbe Serie hingelegt hat, die von einem sicheren Abstiegskandidaten, Tabellenletzter, anfällig und harmlos vorne zu einem Team gemacht hat, das ungut zu spielen war. Und dann ja sehr, und das ist ja wiederum das Erstaunliche daran, sehr kurzfristig den Verein verlassen hat bei den Wolves, was uns ja in der Saisonvorschau dazu verleitet hat, zu denken, dass da etwas brutal im Argen liegt und wir sogar Angst hatten um die Truppe. Dann kam Gary O'Neill und niemand musste mehr Angst haben. Und dieser Lopetegui, der als schwieriger Charakter gilt und jetzt auch für mich nicht so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, wenn ich jetzt den Namen Lopetegui höre, wenn ich Julian Lopetegui sehe, in seinem Trainingsanzug bellend an der Seitenlinie, dann ist es jetzt nicht der, an den ich als erstes gedacht hätte, wenn ich sage, so, und jetzt bringen wir diesen Verein mal auf die nächste Stufe. Und die nächste Stufe ist halt permanent Big Six, ne? Weil den Rest haben sie ja eigentlich, die Konstanz im Best of the Rest zu sein. Und das finde ich dann wiederum die total erstaunliche Sache. Ja, das ist völlig klar, Julian Lopetegui predigt in allererster Linie Ordnung, 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 Ordnung. Das hat mir mal ein Freund, der bei Sevilla arbeitet, gesagt, das ist krass, wie oft dieses Wort auf Spanisch fällt in einer Trainingseinheit. Ordnung, 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 Ordnung. Alles ist Ordnung. Und das Ganze macht er ganz gerne über Ballbesitz. Das wiederum erscheint einigermaßen sinnvoll, wenn du ein reines Umschaltteam, hands down, das ist West Ham ja gewesen, an guten Tagen, manchmal auch noch nicht mal das, einfach nur tief liegen und nichts zulassen und bestenfalls physisch sein und einfach unangenehm, dann würde man das wiederum verstehen, dass man einen Dogmatiker holt, der denen das jetzt einfach reinschleift. Nur, ich hätte Amorim, so versteht ihr mich, etwas mehr Sexappeal zugeschrieben als Julian Lopetegui. Vielleicht ist es auch nicht die Phase für Sexappeal, so muss man auch ehrlich sagen, aber ich hätte das jetzt mal so gesehen. Ich versuche das nochmal in Erfahrung zu bringen, was so die, das werden wir dann auch demnächst mal erfahren, was dann die Beweggründe pro Lopetegui sind und so weiter und so weiter. Jedenfalls, und das muss man ja ehrlich sagen, ist West Ham kein Team mehr, um das man Angst haben muss. Und das war ja, als David Moyes das zweite Mal übernommen hat, ganz anders. Das muss man ja sagen, dass der Verein inzwischen die Verhältnisse sind aufgeklärt. Kretinski hat ja 27% bekommen, kurz vor Jahresablauf 21. Dann ist ja die Gold-Familie noch mit 25% beteiligt, auch wenn David Gold verstorben war im Januar 23, also vor etwas mehr als einem Jahr. Und Sullivan ist nach wie vor der Hauptanteilseigner. Das ist ja geklärt. Auch das muss man ja ehrlich sagen, das hat sich so einigermaßen, wenn ich es alles richtig verstehe, eingerenkt mit den Fans, die jetzt nicht Sullivan lieben. Ja, wird auch, glaube ich, nie so sein. Glaube ich, ist einfach nicht der Typ, der den Verein überhaupt so richtig versteht, aber ich alles richtig verstanden habe, ist das in Ordnung. Sie haben den Umzug ins London Stadium so weit bewältigt, dass man sich, glaube ich, sogar inzwischen einigermaßen wohlfühlt, wenn das so geht, und hat natürlich eine gewisse Profitabilität hingebracht und ist eben sportlich mit einem Kader, sagen wir mal, wenigstens mit einem Fundament da, auf dem man aufbauen kann. Da muss man auch drauf aufbauen. Wenn Paqueta geht, dann wäre das der zweite Sommer in Folge, in dem sie für einen Spieler 80 Millionen oder mehr bekommen. Das heißt, da, auch da hat man eine gewisse Rendite, die man halt dann im Idealfall hoffentlich reinvestiert. Und Lopetegui ist ja von George Mensch. Das heißt, da ist ja ein Berater da zumindest, der den einen oder anderen vielleicht da hingeben kann. Das finde ich dann erstmal grundsätzlich in Ordnung, und dann müssen wir das halt so nehmen, wie es jetzt im Moment ist mit David Moyes. Und West Ham, ich sag das gerne nochmal abschließend betrachtet, und das bin first one to admit it, ich habe das so nicht gesehen, ich dachte das nicht, ich war kein Fan, als sie ihn das erste Mal geholt haben, ich war kein Fan, als sie ihn das zweite Mal geholt haben, wahrscheinlich sogar noch weniger als beim ersten Mal, aber er hat's gut gemacht. Wenn seine Art und Weise antiquiert ist, egal, Hauptsache, er hat das geschafft, er hat reconnected mit den Fans, auch wenn manche gerne mehr Ambitionen gehabt hätten. Die Versuchungen, einen glamouröseren Trainer in London, in dieser Welt, in der so viele glamouröse Trainer rumzulaufen, zu holen, die war wohl zu groß. Man hat gezeigt mit der Verpflichtung von Steiten, dass man ambitioniert ist, jemanden geholt, der in der Fußballwelt als einer gilt, der einfach viel outside the box denkt. Und das ist ja jetzt dann fast eigentlich nur logische Konsequenz. Und vielleicht haben die auch den ersten möglichen Zeitpunkt, in dem es möglich erschien, genommen, um diesen Abschied jetzt auf die Bühne zu bringen. Aber trotzdem nochmal Chapeau, hands down. Das war echt eine gute Amtszeit von David Moyes. Vielleicht sehen wir ihn ja sogar nochmal eines Tages irgendwo. Und Julian Lopetegui, so sieht's wohl aus. der wird dann zurückkehren zu uns in die Liga. So, jetzt mache ich einfach trotzdem weiter mit dem Meisterschaftsrennen des Wochenendes. Ganz kurz, ein paar Sätze dazu. Ich möchte jetzt nicht nochmal alles komplett aufdröseln, weil das, glaube ich, nicht besonders sinnvoll ist. Und es hat sich auch genau gar nichts geändert. Ich möchte eher was Allgemeines dazu sagen, weil mich das viel beschäftigt hat jetzt an diesem Wochenende. Beide Teams. Arsenal hat vorgelegt. Und das mag ja nicht ganz unwichtig erscheinen, vor allen Dingen, wenn er die letzte Saison denkt, wer vorlegt und wer nachzulegen hat. Arsenal hat vorgelegt und das richtig gut. Und City hat nachgelegt und das richtig gut. Gegen die Wolves mit 5-1 zu gewinnen, ist ein echtes Statement. Ein echtes Statement. Und Arsenals total dominanter Sieg gegen Bournemouth ist auch ein solches Statement. Und ich habe das Arsenal-Spiel kommentiert, habe das City-Spiel tatsächlich nur in den Highlights gesehen, habe mir aber sagen lassen, dass es echt krass war, wie abgezockt ein Team spielen kann. Im Übrigen auch Erling Haaland, auch das haben wir jetzt mal thematisiert zuletzt, wie es um dessen, in Anführungszeichen, Krise steht. Ich glaube, das ist ganz okay. Diese Krise zu haben, hätte ich wahrscheinlich auch gerne. Und jetzt haben diese beiden Teams uns gezeigt, also der Form halber nehmen wir Liverpool noch mit rein, in der Theorie. Ich habe es mir irgendwo sogar rausgeschrieben auf dem Telefon, aber ich nehme das Telefon jetzt ehrlich gesagt gar nicht in die Hand, weil es totaler Käse ist. Liverpool hat nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun, auch wenn die ihren Slump jetzt mal hinter sich haben, weil sie gewonnen haben gegen Tottenham, die tiefer drin stecken im Slump denn je in dieser Saison, muss man ja auch so ehrlich sagen. Ich glaube aber nicht mehr, dass Liverpool damit was zu tun hat. Nichtsdestotrotz, dieses Liverpool-Team, das uns so viel Spaß gemacht hat in der Saison, hat eine gute gespielt und war gefährlich, blieb gefährlich und das sehr, sehr lange. Und das zeigt ja auch, wie hoch die Qualität einfach ist in dieser Liga. Und die beiden, auf die ich aber hinaus will, Arsenal, die immer noch vorne sind, aber nur weil sie einen Spielvorsprung haben vor Manchester City und eben City selbst, haben dieses hohe Niveau. Und das möchte ich einfach mal positiv herausstellen. Ich habe ein paar Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, du bist ja Arsenal-Fan oder so. Und jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also ich bin eh kein Fan, weil das kommt von Fanatismus und dann würde ich ja da mit Trikot oder was in der Kurve stehen oder so. Das mache ich halt nicht. Ich bin auch noch nicht mal ein Anhänger. Ich bin auch noch nicht mal Sympathisant, sondern ich weiß einfach zu schätzen, was Arsenal in den letzten 2 Jahren gemacht hat, welchen Schritt sie vom letzten Jahr in diese gemacht haben. Weil, hands down, das Tottenham-Spiel zeigt es ja nochmal ganz gut. Frühere Arsenal-Reinkarnationen hätten gnadenlos gechoked. Gnadenlos. Und diese Arsenal-Reinkarnationen, dass die Version Mai 2024 ist nicht nur weiterhin gut eingestellt und hat individuelle Klasse, sondern die scheinen mir auch hungrig geworden zu sein, fordernd geworden zu sein. Sie haben offensichtlich gelernt und sie werden aus dieser Saison weiterhin lernen. Und ja, war die Villa-Niederlage dabei. Das geht halt nicht. Da kannst du halt in dieser Premier League wenig leisten, wenn dein Gegner Manchester City ist, weil die de facto seit Jahren einfach fehlerlos sind, insbesondere jeweils in der zweiten Saisonhälfte, dann ist es nun mal so. Aber ich finde das trotzdem nicht als Beinbruch. Und im Gegenteil, auch das habe ich gesagt, ich habe in dieser Saison, kann ich mich nicht erinnern, eine Leistung eines Stürmers gesehen zu haben wie die von Kai Havertz. Und das ist jetzt seit Monaten der Trend, den er hat. Declan Rice, möglicherweise der Missing Link in diesem Arsenal-Puzzle. Und dann Saliba, der zurückgekehrt ist aus einer für seine Verhältnisse wenigstens schwierigen Saison als Beispiel. Und dann spielen die gegen AFC Bournemouth, den wir zu Recht letzte Woche hochgelobt haben, die eins der unangenehmsten Teams im Moment sind in der Liga, die grundsätzlich mit ihrem Spielstil unangenehm sind und schnüren die mit 90% Ballbesitz eine Hälfte lang hinten rein, sodass Andoni Iraola keinen Bock mehr hat, sich das Spiel anzuschauen. Und wenn ihr jetzt von mir verlangt, dass ich sage, das ist okay, dann verlangt das von mir, aber dann rutscht mir ein Buckel runter. Da mache ich nicht mit. Das war eine Riesenleistung und die möchte ich genauso ausgewiesen haben. Was aber nicht heißt, dass wenn ich an diesem Abend Manchester City kommentiert hätte, dass ich das nicht genauso rausgearbeitet hätte, dass es gegen eine ebenfalls wahnsinnig unangenehme Mannschaft, die in aller Regel perfekt eingestellt ist von einem Trainer, den ich sehr schätze, nicht auch so gemacht hätte, dann kann ich euch nicht helfen. Ich bitte euch, dass wir uns gemeinsam einfach einmal vor Augen führen, wie schön das ist, schon wieder diesen Meisterschaftskampf zwischen den beiden zu haben. Und wenigstens geht mir das so, dass er diesmal ausgeglichen erscheint als letzte Saison. Weil da sind halt die Gunners mit Steinen in den Krieg gezogen. Und jetzt haben sie ganz dabei, so wie es Gunners haben sollten. Und der Gegner hat immer noch krasse Artillerie. Weiß nicht, ob das jetzt nicht zu martialisch ist. Vergesst die Vergleiche, vielleicht ziehe ich einfach zurück. Aber ihr wisst, was ich meine. City ist City und City ist wahrscheinlich die krasseste Generation des englischen Fußballs ever. Und ich habe das immer gesagt und dabei bleibe ich auch, was passieren muss, damit City nicht Meister wird in dieser Phase, in der sie sind, ist zum einen, dass sie unterperformen und zum anderen, dass das andere Team krass überperformt. Was nur nochmal zeigt, wie heftig der zu besteigende Berg ist in der Premier League, gegen dieses Manchester City zu bestehen über nicht zwei Spiele, nicht zu verlieren oder auch drei Spiele, sondern über 38 Spiele in der kompliziertesten Liga der Welt. Und das möchte ich einfach nochmal, dass wir uns vor Augen führen, bevor es dann in die letzten Saisonwochen geht, wie schön es ist, am Leben zu sein in dieser Phase und das so sehen zu dürfen, Woche für Woche zu begleiten. Und ich behaupte immer noch felsenfest, dass sowohl Arteta als auch Pep Guardiola und Trainerteams und Mannschaften sich krass pushen lassen von den Leistungen des jeweils anderen. Und ich bin sicher, dass Guardiola davor saß, wird jetzt nicht Sky Deutschland geguckt haben, aber vielleicht bei den Kollegen und wird sich gedacht haben, Alter, ist echt gut, ey. Und das wird er auch so sagen. Und auf der anderen Seite wird Arteta, das hat der ja schon gesagt, der wird es wahrscheinlich zu Hause im Pyjama mit seinen Kindern angucken, der wird sich auch gedacht haben, Mist, wird wieder nichts, weil die werden halt keinen Fehler machen, weil die einfach keine Fehler machen, so einfach ist es. Und das sollten wir uns vergegenwärtigen, jetzt kommt dann Arsenal, müssen uns Old Trafford, das ist für mich ehrlicherweise nochmal, also jetzt mal Meisterschaft her oder hin, ein echter Charaktertest, weil das ein Gegner ist, eine Art und Weise ist, in einem Stadion, das ihnen historisch nicht liegt, also zumindest jüngere Historie nicht liegt, also auch vom Stil her nicht liegt, und da bin ich total gespannt. Wenn sie die jetzt auch aus dem Stadion spülen, dann fange ich vielleicht sogar wirklich an dran zu glauben, dass das passiert. Wenngleich, es ist ja immer noch, hängt ja immer noch an Manchester City, denen ich zutraue, dass sie fehlerlos bleiben inzwischen, weil die konzentrieren sich voll darauf. Klar haben die dann noch das FA Cup Finale gegen United, aber die haben mir ja gezeigt und uns allen gezeigt, das wird schon passen. Das wird schon passen. Das also das kurze Wort zum Meisterschaftskampf. Wir haben übrigens auch ein paar ganz nette kritische Zuschriften bekommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das wisst ihr hoffentlich auch. Wir nehmen uns immer die Zeit und Nachfragen, Kritik, Verständnisfragen versuche ich immer so gut es geht zu beantworten. In den nächsten Tagen werde ich es nicht tun. Auch das Full Disclosure Nummer 3 in diesem Podcast, der möglicherweise Full Disclosure heißen wird. Weiß ich aber noch nicht. Aber halt nicht, wenn... also. Das Fan-Argument finde ich immer blöd, weil, also wenn ich kann euch ja die gleichen Zuschriften zeigen von Leuten, die sagen, du bist ja ein City-Fan, weil ich im Champions League-Finale letztes Jahr zum Beispiel gesagt habe, dass das für mich an einem normalen Tag, der muss noch nicht mal gut sein, das beste Team Europas ist, hands down. Und das ist auch immer noch so im Übrigen. An einem normalen Tag ist Manchester City immer noch das Maß der Dinge. Was es ja so krass macht, dass Arsenal dran ist. Und ich freue mich einfach über den Progress, den beide Teams ehrlicherweise gemacht haben, weil Guardiola hat ja auch ganz schön was verändert, nochmal vor allen Dingen vor der letzten Saison oder innerhalb der letzten Saison, und das kommt von Arsenal, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nicht, weil Guardiola sich gedacht hat, mach ich mal was anderes, sondern der wusste, okay, wir müssen weiterkommen in diesem Leben, und schön, dass dem so ist. Dann gehe ich weiter runter in der Tabelle. Ich glaube, wir können Tottenhams Champions League Hoffnungen begraben. Erstens, weil die Bundesliga sich durchgesetzt hat gegen England, und zweitens, weil Tottenham einfach sich nicht mehr durchsetzt. Vierte Niederlage in Folge, 13 Gegentore kassiert und den schwächsten Run seit, ich glaube, November 14, ich kann es nicht mehr lesen, oder vielleicht sogar noch länger, also in jedem Fall ein historisch schwacher Run, den sie jetzt da geholt haben, nach einer Stunde schon 4-0 zurückgelegen jetzt gegen Liverpool. Sieht ja dann erstmal so aus, als wäre es ein umkämpftes Spiel gewesen, 4-2. Habe einen Kollegen übrigens vorher gesagt, dass 4-3 ausgeht. Also hatte sogar fast recht, was ich normalerweise nie habe. Und es war auch eigentlich nur ein Scherz. Aber so ist es. Und Tottenhams kleiner Slump ist bestätigt. Und das ist jetzt nicht so sehr das Thema. Also wir kommen dann ja gleich zu einer Konklusion, sonst hätte ich das Thema jetzt nicht mit reingenommen, Tottenham als solches. Aber was mir auffällt, ist nicht, also defensive Standards, darüber haben wir die ganze Saison gesprochen. Das war ein Thema, da haben sie auch einige Punkte abgegeben, Tore verloren. Ballverluste im eigenen Drittel sind eingepreist in dieser Art und Weise, die einfach Postecoglou haben will. 7 Fehler vor Gegentoren, das habe ich nochmal rausgesucht. Das ist so. Die lassen sich manchmal ein bisschen triggern. Es sind natürlich auch Verletzungen mit dabei gewesen. Eigentlich, muss man ja auch ehrlich sagen, sollten bei der Saison, die Tottenham hat, keine Müdigkeiten auftreten, weil sie ja nun mal in allen Pokalwettbewerben recht früh raus sind, ja keinen europäischen Wettbewerb gespielt haben. Das heißt, die waren de facto mit einem Wettbewerb unterwegs. Das sollte keine Rolle spielen. Andererseits die Intensität, dann, wenn ihr euch mal überlegt, was die einfach alle zu lernen haben in dieser Saison, das lässt dann schon wieder drauf schließen, dass ich es dann doch irgendwie nachvollziehen kann. Und jetzt aber der Punkt, Ange Postecoglou, der dünnhäutig geworden ist, ungewöhnlich dünnhäutig geworden ist. Nicht jetzt erst in den 4 Wochen mit den 4 Niederlagen, sondern auch schon davor, wenn ihr euch erinnert, ich habe mal eine Serie hingelegt mit Tottenham Spielen bei Sky und ich werde es ja auch am Wochenende wieder machen. Da hatte ich manchmal das Gefühl, oh, jetzt wird er aber zündig, der gute Ange Postecoglou. Und ich habe mal als großen Vorteil, vielleicht sogar der größte Vorteil, den dieser Mensch überhaupt hat, empfunden, dass der es schafft, das Publikum zu worken, also sprich, denen zu sagen, was sie hören müssen. Und das Publikum meint in dem Fall die Mannschaft, als auch das Umfeld und denen so ein positives Grundgefühl mitzugeben. Ich weiß, wo es hingeht. Ich habe den Plan. Und auch wenn der Plan nicht läuft gerade, weil wir gerade nicht gut sind oder weil es gerade halt nicht läuft, weil der Gegner mal besser war, weil wir gegen Pressing-Teams, gegen so elitäre Pressing-Maschinen einfach keine Lösung finden, außer den halt in die Beine zu spielen. Das hat ja ein Muster, das Ganze. Aber egal, das ist, was wir wollen. Und das, finde ich, geht gerade flöten. Das macht mir ein wenig Sorge. Ansonsten bin ich immer noch dabei zu sagen, versetzen wir uns mal gemeinsam zurück in den April 2023. Von mir aus auch Mai 2023. Da war Conte weg, Stellini weg. Und dann kam Ryan Mason und wir dachten, okay, wie sehr kann man ein möglich offenes Fenster zuknallen? Und dann ging auch noch Harry Kane, der mit Abstand beste Offensivspieler der jüngeren Spurs-Geschichte. Und was übrig bleibt, ist ein Kader mit ja noch ein paar Überbleibseln, ein paar ganz netten Ideen. Aber einer, der völlig zersetzt war von diesem ganzen Drama rund um Conte, um Stellini, also generell wahrscheinlich ausgelutscht von diesen ganzen verschiedenen Absichten von irgendwelchen Trainern, die teilweise versucht haben, bis zum Letzten mit zu erpressen, ne? Also Leistung aus denen rauszupressen. Und dass dieses positiv spaßmachende Tottenham rauskam aus diesem Szenario, ist für mich eine Leistung. Die stehen jetzt im Moment bei 60 Punkten. Nur mal so im Vergleich. Klopp, erste Saison, weniger. Und ja, reicht das in der aktuellen Premier League nicht für Champions League Fußball, auch wenn halt 2 Teams normal performen. Vielleicht sogar 3. Hat Liverpool überperformt, da muss ich mir nochmal überlegen. Ich glaube, die haben normal performt. Die haben sogar leicht unterperformt, wenn ich mir so genau überlege. Aber sind natürlich einfach qualitativ besser. Und Aston Villa aus meiner Sicht krass überperformt hat, dann ist das eben so. Dann geht halt nichts. Und die anderen beiden sind normal. Ne? Also Arsenal ist die der Vollständigkeit. Aber dann ist das eben so. Dann haben sie halt Pech und werden halt dann in Anführungszeichen nur Fünfter. Oder wenn man nochmal vor einem Jahr denkt, werden Fünfter. Das ist echt eine Leistung. Die wissen früh genug, dass sie Fünfter sind. Sie wussten früh genug, sie spielen europäisch. Haben ja deshalb auch im Januar schon vorgegriffen auf Transfers zum Beispiel, von denen teilweise welche gezündet haben. Das ist, glaube ich, auch eine Überlegung, der man sich hingeben könnte, dass man sagt, ja gut, Werner war jetzt ja auch raus, ne? Aber alles in allem möchte ich sagen, dass lief gut bei Tottenham. Das ist echt völlig in Ordnung in einer Saison, in der sie ja auch spät erst ihr Führungsgremium haben, den technischen Direktor Jörn Lange erst im November übernommen, umgestellt haben, auf datenorientierter CFO haben, dann die ganze Paratici-Nummer, der ja dann auch irgendwie seinen Platz gefunden zu haben scheint. Und die vielen Unberechenbarkeiten, die es ja gab in Tottenhams Saison, finde ich, dass es insgesamt ein Win ist, diese Saison. Und das ist ein klares Zeichen und es ist eine klare, für mich erkennbare Richtung in die richtige Richtung. Will ich das bestätigt sehen? Will ich einen Progress haben? Will ich auch Plan B haben von Ange Postecoglou, den ich nämlich, glaube ich, sehen muss in der Premier League, damit die weiterkommen? Ja, klar. Möchte ich sehen, wie Tottenham funktioniert, wenn sie parallel auch noch in der Europa League spielen? Ja, will ich sehen. Klar, aber ich will es sehen und ich freue mich drauf. Und deswegen bin ich einfach jetzt nicht bereit, das mitzugehen, zu sagen, die sind außer Form. Das ist, was es ist. Die müssen weiterhin das habe ich auch am Anfang der Saison schon gesagt, da gab es auch einige, die jetzt nicht so glücklich waren mit den Aussagen, aber dabei bleibe ich. Dieser Kader muss organisch vertieft und verbreitert werden. Beides. Beides. Und ich habe mich nicht täuschen lassen von den paar Spielen, in denen sie einfach wild mitgelaufen sind. Da waren gute Spiele dabei, da ist eine klare Idee abzulesen. Das ist, was ich gebraucht habe. Und ich wünsche mir jetzt, dass die den Trend quasi bestätigen. Das ist ja nicht der Fall gewesen. Also wenn wir nochmal weiter zurückgehen, in 21 gab es ein paar Höhen, dann gab es fürchterliche Tiefen. 2022 dann wieder. Von Conte waren sie plötzlich Nummer 3 in der Liga. 2023 implodiert das Ganze und explodiert wahrscheinlich auch. 2024 kommt Ange Postecoglou und es ist sowas wie ein Aufbruch zu verspüren. Und ich hoffe, dass sie in 25 jetzt diesen Trend einfach nur bestätigen können. Das ist gar nicht so leicht, das zu konservieren, aber das würde ich mir wünschen, dass sie ähnlich wie andere Vereine in dieser Liga verstehen, wir sind eigentlich vor der eigengegebenen Zeitrechnung. Und wenn sie das verstehen, dann glaube ich, schätzt man die Saison auch richtig ein und wird dann vielleicht sogar aus der Situation, die jetzt im Moment stattfindet, idealerweise was lernen. Wir werden uns diesbezüglich am Samstag nochmal unterhalten. Da bin ich um 16 Uhr. Also es sei denn, ne, hier passieren wilde Dinge. Das habe ich euch ja eingangs des Podcasts gesagt, dass das sein könnte. Dann ist das noch möglich, dass da was passiert. Thema Tottenham und Gratulationen an Aston Villa. Auch da ich tue Buße, muss ich glaube ich tun. Gratulation zur Champions League Qualifikation. Vielleicht geht ja auch noch was in Richtung Europacup. Bei Unai Emery an der Seitenlinie weiß man trotz eines Hinspiels nichts. Also man weiß, dass er zu allem in der Lage ist. Ich habe das nicht geglaubt. Niemals habe ich das im Ansatz für möglich gehalten. Die spielen die fast perfekte Saison. Sie haben einen Trainer, der da offensichtlich hinpasst. Deshalb ja auch die Vertragsverlängerung für Emery mit absoluter, wie soll man das sagen, Macht im Verein, ja, so ist es ja. Der darf da total autark handeln mit den Leuten, denen er vertraut, die er gerne um sich rum haben möchte, weil er sich das verdient hat, nicht mehr und nicht weniger. Da sind ein paar hochinteressante Spieler, die allesamt große Schritte gemacht haben. Und ich sehe nach wie vor meinen Punkt, dass sie hier oder da gegen gewisse Gegner nicht klarkommen, aber davon gibt's nicht so viele in der Liga, deswegen sind sie matchupweise zu Recht da, sind erstaunlich trainiert und haben eine, das kann man jetzt schon sagen, fantastische Saison hingelegt. Herzlichen Glückwunsch und ich hatte das gnadenlos falsch. So. Wenn wir schon bei den Dingen sind, die ich falsch hatte, dann machen wir doch gleich weiter. Und in dem Fall tut's mir fast sogar ein bisschen weh. Burnley hat am Wochenende kapituliert gegen Newcastle United. Glaub, so ehrlich muss man das sagen. Und die letzten Funkenhoffnungsschimmer, die es so gab, wenn es das überhaupt war, mit nur einer Niederlage aus den letzten 8 Spielen, sind, glaube ich, damit vorbei. Full Disclosure Nummer 5 oder 4, weiß ich gar nicht, ist, dass wir nicht wissen, was irgendwo an irgendwelchen grünen Tischen entschieden wird über Nottingham. You never know. Das könnte sie vielleicht noch retten. Wenn nicht, ist es möglicherweise sogar schon vorbei, bevor überhaupt noch gespielt wird, wenn das in dieser Woche noch entschieden werden würde. Aber selbst dann wären sie nochmal wieder in einem Kampf, der aber fast aussichtslos scheint. Ne? Also die sind weg. Sagen wir es, wie es ist. 4 Gegentore kassiert in den ersten nicht mal eine Stunde war es, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel das war, und nochmal gezeigt, dass das stimmt, was wir zu Beginn der Saison gesehen haben. Und das finde ich schade, weil Burnley zum Teil gerade jetzt auch wieder in dieser Phase, die sie jetzt hatten, gezeigt haben, dass da was drinsteckt in der Mannschaft, dass das ein interessanter Trupp ist. Aber das muss man ja auch ehrlich sagen, viele neue gehabt, und von denen ich dachte zunächst, dass die sowas wie ein offensives Talent vor allen Dingen haben, dass die theoretisch zumindest profilweise passen würden in das, was Kompany getan hat in der zweiten Liga, aber das ist ja das große Problem, ne? Er hat aufgehört, das zu machen. Er ist zwischenzeitlich krass eingeknickt und dazu kommt, dass das ein Team war, das offensichtlich aus vielen Experimenten, aus vielen, vielen Experimenten bestand, 15 neue im Sommer geholt, sehr jung waren, dass ich glaube, dass die insgesamt sowohl technisch als auch physisch einfach nicht in der Lage waren zu helfen, dass kaum einer mit den Two-Way-Anforderungen in der Premier League klargekommen ist. Das heißt, wenn die Offensive können, können sie gar keine Defensive und zwar gar nicht. Und kaum einer, und das mag sicherlich am Alter liegen, war verlässlich. Und das hat dann insgesamt aus dieser sehr ambitionierten Idee zwischenzeitlich ein wahnsinniges Einknicken verursacht. Und das wiederum hat dazu geführt, finde ich zumindest, dass ich ein wenig den Glauben zwischenzeitlich an Kompany verloren habe. Und es könnte ja sein, dass das auch den Spielern so gegangen sein mag mit ihm. Und das finde ich total bitter, weil mir genau das so gut gefallen hat bei Burnley in der vergangenen Saison, die ja beispiellos war aus der zweiten Liga. Ein totales Team mit Flair und die wirklich Fußball gespielt haben. Und ich habe gehofft, dass die einen ähnlichen Flow vielleicht entfachen können, wie zum Beispiel Leeds unter Bielsa. Das ist aber nicht passiert. Und jetzt gehen sie aller Voraussicht nach runter und das auch, glaube ich, sehr, sehr verdient. Sie haben nochmal gezeigt, dass einfach das, was sie zu Beginn der Saison gesehen haben, erste sieben Spieltage nicht gewonnen. Da haben wir es ja schon gesehen, da waren auch ein paar, glaube ich, harte Niederlagen dabei, die auch in der Höhe so nicht so richtig zu verarbeiten waren, wahrscheinlich am Ende. Waren zu langsam und haben genau das, was sie eigentlich in der Championship gezeigt haben, nie gezeigt, nämlich, dass sie mit Rückschlägen umgehen können, dass sie es auch schaffen, mal mit guten Passagen das Publikum mitzunehmen. Das war ja so gar nicht da bei Burnley in den Jahren zuvor, dass die jubelnd waren, das war wie eine Kulturrevolution da. Und deswegen gehen sie, glaube ich, verdient runter, also so wird's kommen. Ich bin total gespannt, was mit Kompany passiert. Alles, was ich immer noch höre, ist, dass die Idee ist, dass er da bleiben soll, vereinzeitig da bleiben soll. Ich weiß nur nicht, ob er das will. Hat er Optionen? Vielleicht sogar, dass er sich nochmal anderswo probieren dürfte. Möchte er vielleicht das Experiment nochmal wagen, in der Championship Fußball zu spielen, hochzugehen? Das kann mal so gehen. Aber ja, ist so. Ich glaube, die beiden, das ist ja auch nochmal was wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal rausgearbeitet haben, die, ich sag jetzt mal, normalen Aufsteiger in der Premier League, die tun sich schwer, weil, und es wird auch in der nächsten Saison nicht ganz leicht, die zu picken, die dann absteigen. Und auch das sagt nochmal mehr über, also vielleicht war Lutons Ergebnis gegen Everton am Freitagabend zu wenig am Ende, weil das natürlich ein Team ist, die gerettet sind, die zumindest in der realen Tabelle mit nach Punkteabzügen ja halbwegs auf ihrem Niveau sind, hätte es vielleicht mehr sein müssen. Aber was halt der Unterschied zu Burnley ist, vor allen Dingen bei Luton, ist, dass die waren jederzeit, wussten die, was auf sie zukommt und waren jederzeit irgendwie sowohl psychisch aufgestellt dafür als auch physisch dafür aufgestellt und haben den versprochenen Kampf geliefert. Und das hat mir bei Burnley gefehlt, das war naiv und nicht gut genug. Fertig aus. Deswegen gehen die runter und der Gedanke, den ich dazu hatte, war eben, die Aufsteiger, die brauchen viel Glück und einen wahnsinnig guten Plan, um in diese Premier League zu kommen und zu bestehen. Und ich glaube auch, sowas wie Dynamik braucht man ebenfalls. Und es führt mich eigentlich fast schon dazu, zum abschließenden Gedanken dieser Podcast-Episode. Das werdet ihr sicherlich mitbekommen haben. Die Championship ist ja parallel zur Premier League am Samstag zu Ende gegangen. Also wenigstens für die Teams, die nicht mehr in die Playoffs gehen. Und bringt uns einen Neuling in dieser Liga in Ipswich Town, die nach 22 Jahren zurückkehren in die erste Liga. Und das ist so lustig und so schön an dieser Championship, die einfach nie nicht liefert. Es ist einfach eine geile Liga. Das Jahr für Jahr gibt's diese eine Geschichte, wo ich denke, wie soll man das noch toppen, ne? Farke, der zu Norwich geht hoch, ja klar. Dann letztes Jahr Luton als Beispiel, Brentford, die jahrelang sich einfach so gut das erarbeitet haben. Dann Nottingham Forest nach einem halben Leben, ja, oder in meinem Fall sogar ein ganzes, wieder hochkommen. Und jetzt Ipswich Town, die zum zweiten Mal in Folge aufsteigen. Mit Kieran McKenna, ehemals im Trainerstab von Ole Gunnar Solskjaer, gibt seit 2021, seitdem der übernommen hat, keinen Manager in England, der mehr Punkte geholt hat als der. Das Ganze auch wieder mit Offensivfußball, ne? Chaplin, Broadhead, die Torschützen, Leif Davis mit einem sensationellen Auskommen in Sachen Assists. Viel umschalten, ja, so ist es nicht. Also McKenna und Carrick haben schon unter Ole Gunnar Solskjaer gelernt. Auch wenn sie anders bewertet werden als er, unfairerweise, aber so ist es schon. Und trotzdem eine schöne Geschichte, dass das wieder passiert ist. Leeds andererseits muss, also hätten eh nichts mehr ändern können, aber müssen in die Playoffs, weil die gegen Southampton, also nicht weil, sondern sie haben gegen Southampton verloren, nicht eben weil Ipswich ja gewonnen hat, und treffen da auf David Wagner, also Farke gegen Wagner. Farke zurück in Norwich, das wird Finalist Nummer 1, dann Southampton gegen West Bromwich Albion, wo ich insbesondere auf Southampton sehr gespannt bin, wie es da ausgehen wird. Die hatte ich als meilenweiten Favoriten. Leicester ist ja schon mit dabei. Auf der anderen Seite, und das ist so krass, was Danny Röhl gepackt hat in dieser Saison, ist unglaublich, dass der diesen Turnaround geschafft hat, die tatsächlich drin gehalten hat. Und auf der anderen Seite geht Birmingham runter, die auf Rang 6 den Trainer getauscht haben, hin zu Wayne Rooney. Und sie steigen am letzten Spieltag ab, genauso wie QPR. Krass. Dramatisch, muss man ehrlich sagen, wie die Dinge sich da entwickelt haben. Kann sein, dass wir, weiß ich gar nicht, ob wir das dann noch reinbekommen, dass wir dann nochmal drüber sprechen werden, wer dann sich in der Championship durchsetzt, warum das so ist und so weiter und so weiter. Kann sein, dass wir das dann da nochmal machen. Jetzt geht's erstmal in den 37. Spieltag für uns, für euch. Die vorletzte Runde, die wir ja haben. Ein paar Nachholspiele wird es ja noch geben. Und wir sind gerade dabei, vielleicht machen wir die Extravaganza-Runde dann für euch, dass wir vor, also sprich nach dem 37. Spieltag, in der nächsten Woche einen sowohl Videopodcast machen, der dann im Fernsehen läuft, mit dann sicherlich, je nachdem wie die Dinge stehen, einem Themenschwerpunkt hin zu Meisterschaft, vielleicht Abstieg, vielleicht Champions League, wobei ich denke, dass, wie gesagt, die Dinge da relativ entschieden sind. Und aber auch nochmal, also wenn die Themenlage das hergibt, wenn jetzt irgendwie einfach alles nur Gleichschritt hat, vielleicht müssen wir es dann nicht mehr machen, dann werden wir vielleicht den normalen Podcaster jetzt mal weglassen. Aber das ist der Plan von uns beiden Hebels jetzt. Es hängt Full Disclosure nenne ich es jetzt mal, damit zusammen, wie auch die Dinge sich jetzt bei mir sozusagen entwickeln. Und so würde ich es für diese Woche wahrscheinlich haben wollen, bewenden lassen wollen. Wir, glaube ich, sind thematisch, ohne Chelsea kommen wir nicht aus, glaube ich, nach einem 5-0 schon wieder, auch wenn es nicht jetzt wahnsinnig viel zu sagen gibt zu Chelsea, was ihr nicht schon gehört hättet, es gibt in dieser Saison ein paar unterhaltsame Teams aufgrund ihrer Unberechenbarkeit. Und vielleicht liegt das auch in der Natur der Sache. Ich hoffe, dass die das bei Chelsea so sehen werden, dass einfach, wenn du dich für einen jungen Kader mit Talenten entscheidest, dann wird's dieses Auf und Ab hier und da mal geben. Und das war jetzt wiederum eine Leistung gegen den Gegner, der nicht leicht ist und der auch vor allen Dingen in Chelsea in den letzten Jahren oftmals Probleme gemacht hat mit genau dieser Art und Weise, die mir wieder sehr gut gefallen hat, wo man dann sieht, ach guck mal, ich meine, Cole Palmer haben wir inzwischen identifiziert als, jopp, das passt. wenn Caicedo den richtigen Partner richtig interpretiert an seiner Seite hat, dann geht das. Und jetzt können wir wieder sagen, ist das gut, dass es jetzt endlich passiert, oder ist es schlecht, dass es nicht passiert ist die ganze Zeit? Caicedo, Gallagher, das passt schon. Noni Madueke gefällt mir zum Beispiel gut. Ist der schon konstant gut? Nein, ist er nicht. Geht aber auch gar nicht. Mikhailo Mudryk hat teilweise jetzt gezeigt, warum ich ihn so hoch einstufe, was das Talent betrifft. Ist das schon verlässlich? Nein, ist es nicht. Und ich glaube, das geht nicht, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, A und B, nicht wie der Verein im Moment tinkert. Es gab ja auch viele, die dann schon nach dem vorletzten Spiel bei Pochettino gesagt haben, ah, jetzt hat er verraten, dass er raus ist. Das glaube ich noch nicht, weil sie ja nach wie vor in der Theorie europäisch dabei sein könnten. Was ich aber eigentlich loswerden will, ist zu Chelsea, deshalb gehen wir so hart ins Gericht mit denen, weil wir alle das Potenzial erkennen, das in diesem Kader steckt, in einzelnen Spielern steckt, auch im Trainer steckt und was die sein müssten. Und sicherlich auch irgendwo, vielleicht ist das nicht immer zulässig, aber aus der Vergangenheit heraus argumentieren. Und das noch dazu. Brighton, auch das im Übrigen. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, ich habe mir, weil ich Brightons Saison so als, wie soll man sagen, ja, einfach geschlossen so betrachtet hatte, habe ich mir immer gedacht, muss ich mir gar nicht mehr angucken. Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen reingeguckt, so nebenbei und finde, ach guck mal, der De Zerbi hat sich was Neues einfallen lassen. Scheint auch jetzt mit so einer Art Bekenntnis, dass er da bleiben will. Ich tippe auch ehrlich gesagt darauf, dass das der Grund ist, weil er einfach nicht so die Optionen hat, wie er sie sich gewünscht hätte, weil es eben jetzt nicht mehr so richtig gut gelaufen ist, auch aufgrund von Verletzungen. Aber ich glaube, der hat in sich selbst nochmal ein Feuer entfacht und in der Truppe auch ein paar Youngster reingeworfen, sodass ein paar Arrivierte wahrscheinlich gedacht haben, oh, da kommen ja Leute um meine Plätze hin zum Beispiel. Und das konnte man wieder gut anschauen und es geht wieder in die richtige Richtung. Das finde ich durchaus als positiv zu vermerken. Und jetzt bin ich aber, glaube ich, wirklich durch mit all den Themen, die ich so hatte. Es gibt, glaube ich, keine Personalien, die wir in dem Sinne zu diskutieren hätten. Ich schaue jetzt nochmal parallel ganz live mit euch rein, dass ich jetzt nichts irgendwie komplett verpasst habe. Erik Ten Hag habe ich gerade noch gesehen mit Bayern als Beispiel. Da gibt es nach meinem Wissen nichts Neues. Das kann ich zumindest schon mal sagen, dass das alles beim Alten ist, dass Manchester United die Überlegung noch nicht getroffen hat, geht es mit ihm weiter oder geht es mit ihm nicht weiter. Es gibt aber eine Tendenz, dass das eher nicht weitergeht und auch deshalb, weil er von Radcliffe kein klares Zeichen bekommt, dass das so ist und vor allen Dingen das Commitment auch mit Geld im Transfersommer, überlegt er jetzt wohl auch sogar, dass er danach, es gibt natürlich gemeint, Richtung München vielleicht sogar geht. Das ist ja kein so großes Geheimnis, dass er sich sportlich in München erzogen fühlt, in der Guardiola-Zeit damals unter Matthias Sammer verpflichtet worden bei Bayern 2 und dass das natürlich vielleicht sogar zwei Probleme lösen würde, also Manchester United auf der Trainerposition, von dem ich immer noch nicht glaube, dass er es ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Verein nicht denkt, dass er das Problem ist. Ich glaube nur, dass das, was Ralf Rangnick sagte, Operation am offenen Herzen, ist, glaube ich, richtiger und klarer geworden denn je. Auch nach 2 Jahren hat das wieder an Gültigkeit gewonnen. Und es gibt ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen haben, da haben wir auch drüber geredet. Es gibt ein paar Dinge, von denen ich nach wie vor denke, dass er sie sehr gut gemacht hat. Und vielleicht ist einfach nur die Zeit reif, nach 2 Saisons, dass es jemand anders macht, wie auch immer das dann sein würde. Und dann würde danach vielleicht sogar die Once-in-a-Lifetime-Chance nutzen, um zu den Bayern zu gehen. Da dann ein Umfeld vorfindet, mit dem ich ihm ebenfalls viel Spaß wünsche. Aber das nur so noch nebenbei, damit ich auch das nicht habe runterfallen lassen. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Ich schulde euch heute 5 Minuten roundabout. Ich hoffe, das seht ihr mir nach, angesichts der Situation, in der ich mich befinde, sozusagen diese gute, aber ist halt so. Und nächste Woche, wenn die Dinge normal laufen, sehen wir uns vielleicht und hören wir uns dann vielleicht sogar auch noch. Und dann sind wir ja schon im absoluten roten Bereich, Business End der Premier League. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Hoffe, dass wir weiterhin den Kampf bis am Ende der Meisterschaft auch haben werden, den wir uns wahrscheinlich alle wünschen, außer ihr schlaft halt in hellblauer Bettwäsche oder in Bettwäsche mit Kanonen drauf. Dann werdet ihr euch wahrscheinlich etwas Klareres wünschen. In diesem Sinne, macht es gut. Schön, dass ihr mit dran wart. Erneut die Entschuldigung dafür, dass wir es nicht zu zweit gepackt haben. Und hoffen, dass wir das dann nächste Woche wieder packen. Macht es gut, geht hin in Frieden, sage ich zu meinen Studenten immer, so will ich es auch euch gegenüber tun. Und tschüss.